Von der Gefängniskantine bis zum Sterne-Restaurant, überall, wo der Konsument mit Fisch in Verbindung kommt, ist eine Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er von Deutscher See kommt. Weil ich brauche der 80-jährigen Dame keine Pokeball anbieten, genauso brauche ich dem Mitte-20-jährigen jetzt unbedingt nicht die Finkenwerder Scholle anzubieten. Sonst fährt Deutscher See in eine Betriebskantine und liefert dort palettenweise Fisch hinein. Und dann bestellt Stefan Luther online zu Hause 4 Portionen und die müssen mit auf diesen LKW. Und dann hält das Kühlfahrzeug in der Rheinhaussiedlung. Also das sind einfach zwei Welten, die dort einfach zusammengeführt werden mussten. Das eine ist ja einfach einen Online-Shop hinzustellen, ein paar AdWords draufzuschalten und zu sagen, ja, wir gucken mal, was kommt. Das andere ist aber, sich wirklich intensiv damit zu befassen, was erwartet der Konsument online von dir. Ist es einfach ein Online-Shop? Ist es dieselben Produkte, die ich im Handel kaufe, online zu beziehen? Oder sind es ganz neue Produkte? Wir wollen Fisch kaufen im Netz einfach immer konvenienter machen, sodass es gar nicht mehr so eine Überlegung gibt, muss ich das jetzt eine Woche vorher bestellen? Nee, es soll, wenn du den Impuls hast, sollst du bestellen können und es ist zu dem Zeitpunkt da, wo du es benötigst.
Heute hatte ich Dominik Hensel von der Deutschen See zu Gast. Es war ein super Interview, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Er hat über dieses Engagement gesprochen, das Online-Händler an den Tag legen müssen, um so Tag für Tag daran zu arbeiten, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert. Ist mega cool, hab viel Spaß dabei, ist wirklich eine tolle Folge geworden. Hallo Dominik, herzlich willkommen in meinem Different-Format. Super cool, dass du hier bist, freue mich schon seit Wochen darauf, dass wir sprechen. Haben eine ganz lange Historie, haben wir gerade gesagt, jetzt kennen wir uns schon fast 10 Jahre. Auch so so machen wir das immer daran fest, alle paar Monate oder Jahre, wenn wir uns sehen, wo haben wir uns kennengelernt, im Kiebitzhof, in den ersten gemeinsamen Büros. Dann haben wir die Projekte mit der Deutschen See zusammen gemacht, seitdem ist super viel passiert. 7 Jahre bist du jetzt schon bei der Deutschen See, von einem Urgestein hast du es ja quasi mit alles entwickelt und genau darum soll es heute auch gehen. Aber so erstmal habe ich gut genug geredet. Stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl mir doch vielleicht auch mal dabei, was dir besonders Spaß macht an dem Job, den du heute hast.
Ja, genau. Dominik, du kennst mich jetzt seit über 10 Jahren. Damals war ich noch selbstständig mit meiner kleinen Agentur Adwerft. Ganz am Anfang angemietet am Kiebitzhof, wo auch ihr gestartet seid. Hatte dort verschiedene Kunden in der Hotellerie betreut. Den ersten Auftritt von Business Punk damals umgesetzt und betreut. Und dann auch erste Food-Startups in den ersten Schritten im E-Commerce mit unterstützt. Zum Beispiel Foodes war ja ein Kunde von uns. Und dann habe ich irgendwann Egbert Miebach kennengelernt, damaliger Gesellschafter und Geschäftsführer von Deutsche See. Der meinte, du hast auch gar keinen Bock mehr eigentlich auf den Kleinkram hier, think big, wir machen jetzt mal was Tolles, du kommst nach Bremerhaven, holst hier eine schöne Wohnung im wunderschönen Bremerhaven und dann machst du Fisch-Commerce. Und ich so, Bremerhaven ist jetzt nicht so meine Stadt, wo ich hin möchte. Bin ganz froh, hier in Hamburg zu sein. Und ich glaube, nach Bremerhaven kriegst du jetzt auch nicht so die Digitaltalente, die Lust haben auf Fisch. Da ist Hamburg am Fischmarkt doch auch eigentlich ganz schön. Ja. Und ja, bin dann mit dem kleinen Team zur Deutschen See rüber gewechselt. Und was machen wir? Wir verkaufen Fisch online und liefern ihn bis an die Haustür. Und das machen wir jetzt seit knapp 7 Jahren. Und ich leite dort den ganzen E-Commerce-Bereich, aber auch alles, was, sage ich mal, die Kommunikation rund um das Thema Online, was alles rund um das Thema Online zu tun hat.
Ja, mega cool. Ich erinnere mich noch daran, eins meiner Highlights, nachdem wir auch den Shop damals online gebracht haben, war eine Headline in dem Internet World Newsletter, wo drin stand, wenn es der Lebensmittel-Einzelhandel nicht hinbekommt, macht es der Hersteller selbst. So, siehe Beispiel Deutsche See, war, glaube ich, für uns ein Ritterschlag, glaube ich, für alle, ne? Dass das Konzept verstanden wurde, dass der Erstauftritt irgendwie super cool war. Aber ich finde immer so leicht, wie sich das heute anhört, ne? Ich verkaufe Fisch online, ja klar, wie alles andere auch, war ja damals überhaupt gar nicht so leicht. Ne? Was waren denn damals so die A, die Herausforderungen, B, aber auch so die ersten Arbeitshypothesen, mit der du gestartet bist?
Also die damalige Zielrichtung war ja quasi, hey, Fisch-Online-Handel, das wird ein Bereich. Das war 2013 und Egbert Miebach hatte ja damals den Weitblick, das wird in den nächsten Jahren ein Thema werden. Weiter ist es gut, überhaupt einen Touchpoint für den Verbraucher zu bekommen. Deutsche See war ja damals wirklich eine reine B2B-Firma, die keinerlei B2C-Kontakte hatte. Klar, wir haben B2C-Produkte entwickelt und in den Handel gebracht, aber wir hatten nie den Kontakt zum Verbraucher. Und auch um einen neuen unabhängigen Handelskanal zu schaffen, neuen Vertriebskanal. Deswegen war das Projekt erstmal wichtig, es war sehr visionär. Ich glaube, damals gab es die Nachfrage nach frischem Fisch online überhaupt nicht. Du hast ja die ersten Tage, Monate miterlebt, wo dann wirklich teilweise gar keine Bestellung hineinkam. Aber wenn man nochmal vielleicht einen Schritt zurückgeht und man guckt, wo kommt Deutsche See eigentlich her? Deutsche See war ja eigentlich, sag ich mal, ein Händler, auch Produzent für Fisch. Als Egbert Miebach und Peter Dill das Unternehmen damals gekauft haben, haben sie es ja auch schon erstmalig transformiert zu einem wirklichen Fischverarbeitungsunternehmen. Das heißt, vom Einkauf, Manufaktur, Vertrieb, Logistik, das war ja auch einzigartig in Deutschland, so ein Unternehmen zu kreieren. Und ja, und darauf jetzt noch ein digitales Thema zu setzen, E-Commerce, war halt ganz besonders damals. Mhm. Und die Herausforderung war, zumal, dass es damals keine wirkliche Nachfrage nach dem Produkt gibt, Fisch online zu kaufen. Zum anderen aber auch, das ganze Unternehmen war auf B2B ausgerichtet. Ich finde, ein schönes Beispiel ist, sonst fährt Deutsche See in eine Betriebskantine, wo tausende Mitarbeiter am Tag verpflegt werden und liefert dort palettenweise Fisch hinein. Und hat auch einen schönen Bon mit der ganzen Lieferung. Und dann bestellt Stefan Luther online zu Hause 4 Portionen, handgeschnitten und ein Beutel Garnelen. Und die müssen mit auf diesen LKW. Und dann hält er das Kühlfahrzeug in der Rheinhaussiedlung. Also das sind einfach zwei Welten, die dort einfach zusammengeführt werden mussten. Mhm. Und es war halt in ganz vielen Touchpoints im Unternehmen eine ganz große Herausforderung.
Mhm. Du hattest damals, oder ich erinnere mich daran, dass, wie du gerade gesagt hast, die Deutsche See hauptsächlich B2B, also auch Deutsche See Fisch ist ja wirklich auch signifikant auf vielen Tellern, ne? Also von den Mensen, von den Restaurants und so weiter, also mehr, keine Ahnung, ich hatte irgendwas über 90% oder sowas von dem deutschen Fischverzehr kommt eigentlich aus Bremerhaven. Oder ist gar nicht so viel?
Das kann ich gar nicht genau sagen, aber interessant ist eigentlich letztendlich von der Gefängniskantine bis zum Sterne-Restaurant. Wir beliefern die ganze Betriebssozialgastronomie, wir liefern in zahlreiche Sterne-Restaurants hinein, wir beliefern einen Großteil der deutschen Fischhandelstheken, wir liefern in die Truhen hinein und halt auch zum Verbraucher. Das heißt, überall, wo der Konsument mit Fisch in Verbindung kommt, ist eine Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er von Deutsche See kommt. Mhm. Oder, und das ist auch das Besondere von einem Tochterunternehmen von Deutsche See, denn wir wurden ja 2018 aufgekauft von der Palefleet und Van der Plas Gruppe. Das ist eines der größten Fischunternehmen weltweit mit über 8000 Mitarbeitern, 100 Schiffen auf den Weltmeeren. Die kaufen weltweit Fisch ein, fangen den Fisch, verarbeiten den in zahlreichen Unternehmen, auch unter anderem ja auch bei uns. Und mit uns liefern sie den jetzt auch noch wirklich in die Gastronomie, in den Handel und zum Verbraucher.
Ich finde es einfach, bei jedem Stück Fisch, das ich esse, frage ich mich immer, wo kommt er her? Weiß es nicht immer. Wenn ich ihn selber kaufe, sehe ich mittlerweile eben auch das runde Logo und das geile Packaging. Das klappt auf jeden Fall ganz gut. Jetzt hattest du ja auch gerade gesagt, Herr Miebach war schon sehr, sehr visionärisch quasi unterwegs. Dieses Dilemma haben ja ganz viele Hersteller, dass sie eigentlich ein Produkt haben, das irgendwo benutzt wird, sei es, keine Ahnung, Brillengläser, weiß man eigentlich gar nicht, ob es jetzt irgendwie Zeiss-Brillengläser ist oder nicht. Und so war das da damals auch. Warum war ihm das so wichtig, dass er rauskommt, näher an den Kunden, dass die überhaupt wissen, dass es die Deutsche See gibt?
Ich glaube, das waren ganz viele Impulse, die ihnen geholfen haben, das zu sehen. Zum einen war es damals schon, glaube ich, wichtig, Touchpoints zum Verbraucher zu bekommen. Das heißt, nicht einfach nochmal den Handel dazwischen zu haben, den Gastronomen dazwischen zu haben, sondern direkt den Kontakt mit dem Verbraucher zu haben, um so aus die Bedürfnisse viel besser kennenzulernen. Also wir ziehen heute und auch schon seit Jahren sehr viele Erkenntnisse aus unserem Onlinehandel und aus dem ganzen Digitalgeschäft heraus und lassen das mit in die Produktentwicklung einfließen und in alle Services drumherum.
Was sind das?
Zum Beispiel Feedbacks zum Produkten. Häufig ist ja so, wenn ein Kunde Feedback zu einem Produkt gibt, entweder tut das nur im privaten Kreis, wenn er es reklamiert, tut das im Handel, das geht dann weiter zu uns, dann ist der Handel dazwischen. Also wir haben gar keinen direkten Kontakt zum Kunden und heute sammeln wir hunderte Produktbewertungen jeden Tag in unserem Online-Shop.
Und das ist Geschmack, Packaging, Verarbeitung.
Genau, oder auch überhaupt Verarbeitung. Was macht der Kunde mit dem Produkt? Also wir kriegen auch pro Tag wirklich fast hunderte Fotos zum Wochenende hin, was die Kunden mit unseren Produkten machen. Und das hilft uns, wie gesagt, dann wiederum für die Produktentwicklung und auch dem Handel zu sagen, wir haben hier Produkte, die sind nachgefragt, wir haben sie im Online-Shop ein halbes Jahr getestet, liste sie doch jetzt bei dir ein, du hast ein Proof of Concept gehabt im Online-Handel. Okay. Also das hilft uns enorm, zum anderen auch eine gewisse Unabhängigkeit, um einfach neue Sachen auszuprobieren. Wenn wir heute ein Produkt im Handel listen wollen, habt ihr ja gerade gesagt, dann ist es extrem aufwendig, es ist mit extrem hohen Erwartungen. Das heißt, wenn du einfach ein Produkt testen willst, machst du es in der Regel nicht im Handel, weil der Handel sagt, wir brauchen eine Erfolgsaussicht. Und da haben wir online einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, das kurzfristig zu testen, das ist ein Punkt, und einfach auch zu optimieren und mit den Kunden in Kontakt zu treten.
Was macht ihr mit dem Content, den ihr geschickt bekommt?
Wir veröffentlichen ihn. Das heißt, die Kunden können uns ihre Rezepte schicken. Sie werden dann zu den einzelnen Produkten angezeigt. Wenn da besonders tolle Fotos dabei sind, gehen wir auch in Kontakt mit dem Kunden und veröffentlichen die Rezepte dazu. Also wir nutzen diesen User-Generated Content ganz stark. Und das war ja damals auch so unsere Strategie, als wir beide zusammen den Shop ja auch anfangs konzipiert haben und die Webseite, dass wir gesagt haben, Content ist letztendlich ein extrem wichtiger Hebel, um überhaupt eine Nachfrage zu schaffen nach diesem Produkt. Und das ist noch heute so.
Also ich fand es ja damals, das Team war ja relativ groß, ne? Von Leuten, von einer Werbeagentur, von deiner Voragentur, von den Deutsche Seeleuten selbst, Netshops damals. Und ich fand es auch mega cool, wie viel Wert wir auf das Design gelegt haben. Ne? Also aus MVP-Sicht heutzutage, hätten wir es damals schon gewusst, hätten wir es wahrscheinlich anders gemacht, irgendwie eine WordPress-Seite mit einem Checkout oder so. Stattdessen haben wir uns orientiert an Kochhaus. Ne? Also haben es sehr, sehr edel, sehr dunkel war die Seite. Ne? Die ist dunkelblau und diese wahnsinnigen Produktfotos. Ne? Also sehr viele Prozente des Gesamtbudgets, glaube ich, von euch landeten eher bei Fotografen und nicht bei der Softwareentwicklung. Das hat sich, glaube ich, aber damals, also es war total die richtige Entscheidung, ne? Weil darüber wurde gesprochen, darüber wurde diese Angst genommen. Ne? Das war ja damals so, oh, frischen Fisch, wie lange sind denn die unterwegs? Ich erinnere mich an die ersten Videos, die Aufklärungsvideos waren ja nur dafür da, den Leuten die Sorge zu nehmen, ne? dass diese leicht verderbliche Ware nicht verderblich ankommt, sogar vielleicht sogar frischer. Als sie im Laden ist. Diese ganze Medienvielfalt hat sich ja auch verändert. Ne? Früher war sehr viel, finde ich, sehr stringent auf den Online-Shop. Jetzt gibt es ja, ihr habt ja einen tolle Social-Media-Auftritte und so. Wie strategisch geht ihr dort ran? Also wie doll entscheidet ihr, welchen Kanal ihr nutzt, welchen Content ihr wo postet oder wie ist sozusagen euer eigener Funnel, in dem ihr so denkt?
Ich glaube, das Schöne ist erstmal, dass wir mit Fisch einfach eine unglaubliche Vielfalt haben an Themen. Von den Zielgruppen sind wir ja sehr breit aufgestellt. Wir kommen ja aus dem Ursprung eigentlich aus dem B2B. Das heißt, wir sind da unsere Zielgruppen, die wir potenziell auf Social Media oder online erreichen. Das sind Gastronomen, das sind Köche, das sind junge, angehende Köche, die mit unseren Produkten zu tun haben. Und es sind Verbraucher. Aber alles zusammen haben sie eins gemeinsam, sie verarbeiten unsere Produkte. Das heißt, von denen her sprechen wir immer denjenigen an, der mit unserem Produkt zu tun hat, der es verarbeitet und der es genießt. Wir versuchen in den Schwierigkeitsgraden aber sowohl, sag ich mal, mit dem Koch in Verbindung zu treten, aber auch mit demjenigen, der gelegentlich mal fischt ist und sich näher damit befassen möchte. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben auch lange darüber diskutiert, möchten wir da mehrere Kanäle draus machen. Wir haben uns erstmal auf einen Kanal fokussiert, um einfach mal eine breite Masse anzusprechen. Und ja, der große Fokus liegt auf dem Verbraucher aber. Und wir haben ja einerseits den Social-Media-Kanal, den nutzen wir auch sehr stark, um in Kontakt zu treten mit den einzelnen Nutzern, die uns dann auch ihre Fotos schicken von ihren Produkten. Also das ist der beste Content-Generator, den wir haben können. Die Webseite ist auch ganz klar auf Verbraucher ausgerichtet. Die hunderte Rezepte, die zahlreichen Tipps, die Videos, die du angesprochen hast, all die sind darauf ausgerichtet, dass der Verbraucher, wenn er zum Thema Fisch etwas sucht, bei Deutsche See landet und dann entweder es eben im Handel kauft oder bei uns im Online-Shop direkt.
In Summe ist es eine riesige Markenwelt, die ihr geschaffen habt, ne? Eigentlich rund um beziehungsweise erzähl du gerne, ist es rund um Fisch? Ist es das Produkt? Ist es das Erlebnis, das ihr schaffen wollt? Wollt ihr, ist es geschmacklich? Ist es diese, am Wochenende treffen sich 6 Leute an einem Tisch und zelebrieren ihren Abend? Was ist sozusagen die Markenstory, die ihr anstrebt?
Ich glaube, die Herausforderung war, dass wir Markenprodukte haben, wie du gerade gesagt hast, die du in der Theke im Tiefkühlregal siehst, im Kühlregal siehst. Aber generell ist Fisch so generisch, es ist so vielfältig. Wie schaffst du es darauf, deinen Markenstempel zu setzen? Deswegen war eben auch der Grund, ganz stark in den Content zu gehen. Das heißt, Fisch ist Vertrauenssache und wir wollen letztendlich der vertraute Ansprechpartner sein, sobald es um das Thema Fisch geht. Das heißt, der Kundenkonsument und der Verbraucher soll an uns denken, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Wo bekomme ich guten Fisch? Was mache ich mit dem? Wie verarbeite ich ihn? Und wie genieße ich ihn dann auch am besten? Und in all diesen Touchpoints soll er mit uns in Verbindung treten. Das war so unsere Markenidee. Weil wir letztendlich nicht an jeden Fisch unser Logo raufkleben können. Und wir glauben auch, dass das natürlich einen großen Vertrauensvorsprung gebracht hat, eben diesen Content bereitzustellen.
Ist da zum Start des Online-Shops gab es da noch eine große Corporate-Website, wo auch viele Rezepte und dieses Fischlexikon, ne, hat sogar so vor Wikipedia gerankt, glaube ich, damals. Mittlerweile ist das eine Plattform geworden, ne?
Ja.
Ist das aus irgendeinem strategischen Grund auch passiert, weil Commerce wichtig ist, weil doch die beiden Welten einfach doch sehr, sehr viel stärker zusammengeschweißt werden sollten? Das waren so die Gründe dafür.
Letztendlich war es so, es war früher eine Unternehmenswebseite, ganz klassisch, womit der B2B-Kunde angesprochen wurde. Aber der ist ja sehr stark noch, sag ich mal, in persönlichen Kontakt mit unserem Vertrieb. Deswegen haben wir gesagt, online ist, sag ich mal, auch unsere Verbraucherkommunikation. Und wir haben gemerkt, wir gelangen an so viele Besucher, die auf unsere Corporate-Website kommen, die ja vielmehr auch ein Magazin eigentlich ist, zum Thema Fisch und alles, was drumherum mit Genuss zu tun hat, dass es eigentlich ziemlich fatal wäre, diese nicht am Ende weiterzuleiten in den Online-Shop. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da sozusagen den Commerce-Part und den redaktionellen Part auch gerne so weitestgehend zusammenfassen, um da dem Nutzer so ein einheitliches Erlebnis zu geben. Und wir haben jetzt inzwischen, ich glaube, über 800 Rezepte auf der Webseite, hunderte Videos und versuchen es wirklich deutlich auszubauen noch. Und für uns, für den Online-Shop, ist es eines der wichtigsten User- oder Neukundengewinnungskanäle, die Webseite. Das ist super wichtig für uns.
Wie sieht denn das Team aus, das dahinter steckt?
Wir haben ein Kernteam. Das sitzt hier mit mir in Hamburg am Fischmarkt. Das ist Social Media, das ist die Entwicklung. Das heißt, wir haben ja anfangs mit euch gestartet, haben dann gesagt, hey, wir integrieren es nach und nach ins Unternehmen. Da habt ihr uns ja noch super toll unterstützt dabei. Und dann haben wir das Thema Business Development, Logistik bei uns im Team, haben immer eine Kernkompetenz je Bereich im Team. Und dann arbeiten wir aber auch ganz eng mit den Abteilungen unserem Hauptsitz in Bremerhaven zusammen. Anfangs waren wir, sag ich mal, das Schnellboot, das ganz weit voraus ist mit ganz vielen Themen. Aber durch das Wachstum, gerade in den letzten 2 Jahren, müssen wir uns auch ein bisschen andocken ans Unternehmen und entwickeln mit den ganzen Mitarbeitern zusammen immer mehr die Prozesse und auch neue Ideen. Mhm. Also insgesamt kann man so sagen, arbeiten hunderte Leute mit an dem Online-Shop. Im Kernteam sind wir knapp 10 Leute.
Mega geil, super Geschichte. Ich erinnere mich auch noch daran, dass, wie gesagt, gerade so dieses frischen Fisch online kaufen, also die Google AdWords konntest du für ein paar Cents kaufen, weil es einfach niemand gesucht hat. Ihr musstet euch noch auf einen Wochenmarkt mit Flyern stellen. Das waren so damals so
die ersten. Das hat nichts gebracht.
Und auch das hat nichts gebracht. Gab es denn in den letzten Jahren irgendeinen Beschleuniger?
Ja. So? Also ich weiß gar nicht, wann das genau, aber ich würde sagen, das war im Dezember 2018, aber auch vor einem letzten Weihnachtsgeschäft, wo es massiv angestiegen ist. Wir wissen es nicht, wieso. Ich glaube, es ist der allgemeine Trend Richtung E-Food gewesen. Es war einfach damals völlig unvorstellbar, frischen Fisch sich nach Hause liefern zu lassen. Und sage ich mal, durch HelloFresh, durch Marley Spoon, aber auch durch andere Food-Online-Shops und Food-Abos war es dann einfach auch schon üblich. Im Fleischbereich gibt es Online-Handel ja auch schon deutlich länger, sodass am Ende die Nachfrage auch dadurch gestiegen ist. Und dann war ein ganz großer Faktor auch Mund-zu-Mund-Propaganda unserer Meinung nach. Und auch die Verfügbarkeit. Wir haben die Verfügbarkeit deutlich verbessert. Wir haben ja damals auch uns immer gedacht, wieso kommen denn so wenig Bestellungen rein? Das lag aber auch daran, dass das Produkt nicht 100% auf den Endverbraucher zugeschnitten war. Und das haben wir auch nach und nach verbessert. So, das heißt, die Nachfrage ist gestiegen einfach durch den Markt, der sich weiterentwickelt hat, durch das Produkt, welches wir verbessert haben und in diesem Jahr auch nochmal durch die Corona-Situation. Also das war wirklich in dem Moment, wo der Lockdown kam, sind die Zahlen nach oben gegangen und sind es noch heute. Das ist echt toll, weil an sich ist es ja eine super schwierige Situation, auch für uns als Unternehmen, weil wir ja eben die ganze Gastronomie, die Hotellerie beliefern. Das fängt online in keinster Weise auf, aber es zeigt einfach, dass nicht alles, sage ich mal, abschwächt, sondern dass es auch Bereiche gibt, die gerade davon jetzt von Wachstum profitieren. Und das ist auch ein Motivator innerhalb der Firma ganz
stark. Habt ihr die Nachfrage gut stemmen können?
Ja, also es war quasi noch mehr als das Weihnachtsgeschäft, was immer sehr ambitioniert ist. Also seit 7 Jahren habe ich kein entspanntes Weihnachten mehr. Das war jetzt quasi im März, April. Und wir haben es gut stemmen können. Wir sind gut vorbereitet für dieses Weihnachtsgeschäft. Wir können noch ein deutlich stärkeres Wachstum jetzt auch verarbeiten. Also wir waren letztes Jahr Weihnachten und auch jetzt um die Osterzeit so, dass wir teilweise Stopp gemacht haben, Bestellstopp. Mhm. Wir konnten es nicht mehr abwickeln. Mhm. Das ist schon toll, dass wir das jetzt, sag ich mal, so ausbauen konnten, dass wir auf unser Wachstum ausgelegt sind.
Ja, mega cool. Dass ihr im Neudeutsch sagt man D2C, Direct to Consumer, macht ihr ja. Beobachtest du andere im Food-Bereich, andere Hersteller, die auch so agieren? Weil ansonsten wird ja im E-Food immer sehr viel von Picknick, Amazon Fresh, Rewe-Lieferdienst, also die klassischen Händler oder die Unternehmen, die eher in der letzten Meile irgendwie diese Logistik irgendwie gut hinbekommen. Darüber wird ja viel gesprochen, aber weniger wie über das eigentliche Produkt sozusagen, das da ist. Mit wem tauschst du dich aus?
Ich finde das ganz spannend, weil du sagst es komplett richtig. Es gibt Picknick, es gibt HelloFresh, es gibt Ringmeister, es gibt Amazon Fresh. Wir arbeiten auch eng mit Amazon Fresh zusammen. Das heißt, von Anfang an sind wir einer der Fischlieferanten gewesen, der Amazon Fresh mit Fisch beliefert.
Seid ihr auf die oder die auf euch zu?
Ich weiß es gar nicht, wie es genau lief. Aber ich würde sagen, es ist sehr auf Augenhöhe. Das klappt sehr schön. Wir lernen dadurch sehr viel. Ich war jetzt kurz vor Corona auch bei denen vor Ort. Man lernt viel, man bekommt viel gezeigt, wo man auch einige Learnings für sich daraus zieht. Auch wenn Amazon natürlich sehr verschlossen ist oder sich mal sehr bedeckt hält, nimmt man schon einige Learnings mit. Bringmeister sind wir vertreten, vielleicht auch bald auf Picknick, ich hoffe es. Aber wir beobachten, das tun die klassischen Lebensmittelproduzenten. Ja, die sind auf diesen Plattformen vertreten, haben auch in der Regel einen kleinen eigenen Online-Shop. Aber in diesem Maße, in diesem Engagement, welches wir haben, sehe ich es recht selten auf dem Markt. Mhm. Und das finde ich eigentlich recht schade. Es gibt aber wiederum, sag ich mal, im Fleisch, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, andere Unternehmen wie Otto Gourmet oder auch Gourmetfleisch, Don Kane, die sehr engagiert bei dem Thema Online-Foodhandel sind, das schon teilweise deutlich länger tun als wir. Und mit denen tauschen wir uns auch sehr eng aus.
Mhm. Was ist dieses Engagement? Was meinst du damit?
Das eine ist ja einfach einen Online-Shop hinzustellen, ein paar AdWords draufzuschalten und zu sagen, ja, wir gucken mal, was kommt. Das andere ist aber, sich, wie wir es auch schon gesagt haben, sich wirklich intensiv damit zu befassen, was erwartet der Konsument online von dir. Ist es einfach ein Online-Shop? Ist es dieselben Produkte, die ich im Handel kaufe, online zu beziehen? Oder sind das ganz neue Produkte? Also wir haben ja auch damals ein Sortiment versucht zu entwickeln und machen es heute noch, was der Kunde an der Fischtheke eben nicht bekommt. Das heißt, wir wollen gar nicht das Handelsgeschäft aushebeln, wir wollen es eher ergänzen. Und ist es vielleicht auch ein Service, dass man sagt, hey, wo bekomme ich den Fisch eigentlich? Offline im Handel, diesen Service online anzubieten. Also ich brauche ja nicht 1:1 das, was ich offline mache, online zu transformieren, sondern ich muss ja überlegen, was kann ich dem Nutzer für sinnvolle Tools und Angebote mit an die Hand geben. Mhm. Und das, finde ich, tun online noch sehr wenige Lebensmittelproduzenten, weil sie sich dann doch eher auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Wie wichtig ist das Thema Marke bei euch? Also wie doll ist Deutsche See als Marke auch wirklich Zugpferd? Also ihr habt wir können ja differenzieren. Ihr habt ein super Sortiment, kuratiertes Sortiment, ihr habt qualitativ super Produkte, preislich kannst du auch noch was sagen, aber dann über allem schwebt ja irgendwie auch so ein gewisses Markenbild und alles zahlt ja irgendwie auf den Konsumenten ein. Also der möchte ja am liebsten ja irgendwie eine super Mischung aus allem.
Mhm. Ja, das war auch eine große Herausforderung, weil letztendlich, wir haben es eben gesagt, von der Gefängniskantine bis zum Sterne-Restaurant. In unserer Anfangsphase des Online-Shops hatten wir ja sehr ambitionierte, hochpreisige Produkte. Wir haben jetzt versucht, sage ich mal, auch die breite Masse vom Preissegment anzusprechen. Das ist auch so das Feedback, was wir bekommen, dass die Preise fair sind. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Und von den Produkten halt eben auch, dass wir, sag ich mal, den gelegentlichen Fischkonsumenten ansprechen, aber auch derjenige, der sonst in die Sterne-Gastronomie geht. Mhm. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich breit aufzustellen, weil es halt eben ein sehr starker Nischenmarkt noch ist.
Mhm. Was muss ich denn wissen? Also wie unterscheide ich als Nicht-Fischprofi, was ist jetzt, wo bin ich ambitioniert, was nicht? Also gebt ihr dort auch Tipps und Tricks? So, mach mal lieber das Lachsfilet, das kann man nicht kaputt grillen und den Wolfsbarsch, da sei mal vorsichtig mit.
Ja, tatsächlich war das auch ein Thema, mit dem wir uns immer mehr befasst haben, weil es gab natürlich auch mal Reklamationen, wo wir uns gewundert haben, die Ware ist aber eigentlich top, wie hast du sie denn zubereitet? Und dann kam raus, die Leute haben die absurdesten Sachen mit den Produkten gemacht, sodass wir gesagt haben, wir müssen dem Kunden auch einfach viel näher an das Produkt heranbringen. Willst du es wirklich top, perfekt gegart haben, dann machst du doch sous-vide gegart, dann kannst du es gar nicht übergaren. Möchtest du, sag ich mal, grillen, hast aber Angst, dass das immer an den Grillrost kleben bleibt, dann grillst du den Lachs doch auf der Planke. Also wir haben immer versucht, neue Tipps dem Verbraucher mitzugeben, um so auch für jeden, sag ich mal, Fisch gelingsicher zu machen. Weil es nochmal eine Komplexitätsstufe höher ist, als, sag ich mal, Fleisch zuzubereiten, ist Fisch nochmal aufwendiger. Und du kennst ja auch unsere Produkte. Wir haben vom ganzen Fisch handgeangelt, bretonischer Steinbutt aus der Bretagne, den der Kunde freut, sich zu Hause zu zerlegen. Gibt es wiederum auch die handgeschnittenen Portionen, die alle exakt gleich in Form und Gewicht sind, wo es auch für 10 Gäste zu Hause einfach gelingen kann. Mhm. Also da sprechen wir eigentlich jeden Verbrauchertypen an.
Ah, da jetzt verstehe ich auch das Thema Engagement, weil dieses Nachfragen, die Leute anrufen, schreiben, wahnsinnig aufwendig, ne? Also jeder Online-Händler versucht, möglichst schnell zu skalieren und irgendwie den persönlichen Kontakt lieber etwas einzuschränken und einen Chatbot machen zu lassen. Das macht ihr noch ein bisschen anders.
Ja, und vor allem auch das Engagement, wirklich jeden Prozess im Unternehmen und vor allem auch in der Produktion darauf anzupassen. Also man muss sich ja vorstellen, da werden tausende Schalen durch die Linie gezogen, da werden Unmengen an Lachs filetiert. Ich habe es gesagt, zum Beispiel für eine große Veranstaltung, für ein großes Catering. Es werden tausende Portionen geschnitten und auf einmal kommt Stefan Nutters Bestellung mit 4 Portionen. Mhm. Also das auch in das Unternehmen zu integrieren, zeugt für mich von Engagement, dass alle bereit sind, diesen Schritt zu gehen, der nicht typisch ist fürs Unternehmen und der, sag ich mal, auch Prozesse verändert im Unternehmen. Mhm. Das ist super wichtig. Ja. Und wir haben, seit wir den Onlineshop gemacht haben, ich würde sagen, 50, 100 Produkte wirklich explizit für den Onlineshop mitentwickelt, wovon ein Teil heute auch schon mit in den Lebensmitteleinzelhandel gegangen ist.
Ja, cool. Gibt es so Growth Hacking-mäßig irgendwas, an was du dich gerne erinnerst, was ihr als Genieleistung im Nachhinein mal so seht, vielleicht gewusst, dass es funktioniert, vielleicht aber auch eher durch Zufall?
Ich glaube, wir haben immerhin gewusst, dass es irgendwie funktionieren müsste, aber tatsächlich die Community, der Content der Nutzer, die Fotos der Nutzer, die bringen uns eine enorme Reichweite und sie helfen uns einfach auch, den Kunden besser zu verstehen. Wie du gerade gesagt hast, bereitet der Kunde es zu, was macht er damit, das sehen wir jetzt ja. Der Kunde schickt uns. Und dies auch noch zu nutzen, um neue Kunden zu gewinnen und anderen Nutzern zu helfen, war, glaube ich, ein ganz cleverer Schachzug. Ich glaube, aber sonst war es ganz gut, dass wir auch alles sehr organisch gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht viel Geld in die Hand genommen, in TV-Werbung investiert oder in Print investiert. Wir haben nach und nach geguckt, was funktioniert. Wir haben ganz viele Sachen gemacht, die überhaupt nichts gebracht haben. Und wir haben ganz viele kleine Kanäle und Maßnahmen für uns entdeckt, die uns sehr gut nach vorne bringen. Aber es ist ein Blumenstrauß aus Maßnahmen. Und deswegen würde ich sagen, es gibt nicht die einzige Maßnahme, die uns nach vorne getrieben hat.
Mhm. Ist das auch das, was du anderen Marken oder anderen Herstellern im Food-Business aktuell empfehlen würdest?
Definitiv. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist wichtig, verschiedene Sachen auszuprobieren. Es ist wichtig, fehlertolerant zu sein. Auch ein ganz wichtiges Learning, wenn du im Unternehmen so eine Unit aufbaust, dass du fehlertolerant bist, dass du aber auch offen über diese Fehler sprichst. Oder einfach über die Erkenntnisse. Es sind ja nicht immer Fehler. Es sind ja vielleicht auch Erkenntnisse, dass einfach irgendwas nicht so funktioniert hat. Dann haben wir Werbemaßnahmen gemacht, da haben wir eine Woche drauf hingearbeitet und das hat ein Sale gebracht. Mhm. Oder eine ganz erste Maßnahme, wir haben uns irgendwo auf den Platz gestellt und keinen Kunden gewonnen. Aber dann gab es eine andere Maßnahme und auf einmal haben wir 1000 Kunden mit einer Maßnahme gewonnen. Das gab es auch. So ausprobieren, deswegen die Kompetenz im Haus aufbauen, sich aber auch Unterstützung holen und sich nicht zu schade sein, diese Unterstützung von außerhalb zu holen, für immer neue Impulse. Und das finde ich wichtig, dass man nie den Anschluss verliert und im Hamsterrad im Unternehmen gefangen ist.
Wo sind denn die Skalierungsmöglichkeiten in eurem Markt? Wird immer mehr Fisch gegessen? Vegan ein Trend? Wird ihr euch gefährlich?
Skalierung erstmal, wir hatten erstmal selber mit der Skalierung uns beschäftigt. Es ist ja so, wir haben zu Beginn versucht, unsere Prozesse dem Kunden aufzuzwingen. Das heißt, wir liefern ja mit unserer eigenen Kühllogistik. Das heißt, wir haben gesagt, ja, wir sind in deiner Region, Mitteldeutschland, in keiner expliziten Großstadt, mittwochs zwischen 8 und 18 Uhr. Ist halt nicht so ganz praktikabel für den Verbraucher. Hier mussten wir lernen, dass der Kunde, wie auch sonst im E-Commerce, seine Ware sehr schnell haben möchte, selber entscheiden möchte, wann er sie bekommt und im Zweifel gar nicht vor Ort ist, um sie anzunehmen. Das heißt, wir haben die Logistikoption deutlich ausgeweitet. Kunde kann online bestellen und sie zum Beispiel in Hamburg bei Edeka Struve abholen. Das heißt, wir haben unseren B2B-Kunden verknüpft mit unserem Online-Shop und ihm auch einen Mehrwert geschaffen. Nämlich wir bringen ihn den Online-Fischkunden in den Supermarkt hinein. Wir liefern auch inzwischen mit externen Logistikpartnern, GoExpress zum Beispiel, weil wir es damit schaffen, jeden Ort in Deutschland am nächsten Tag zu beliefern. Das heißt, da haben wir einfach nochmal das Wachstum geschafft durch Verfügbarkeit. Weiteres Wachstum schaffen wir einfach durch Gelegenheit. Das heißt, sonst war es ja immer so, dass wir vermutet haben, der Kunde bestellt zum Geburtstag und zu Weihnachten. So, wir brauchen ja auch einen gewissen Durchschnittsbon, damit sich der Stopp lohnt und die Bestellung lohnt. Das ist mit Fisch ziemlich schwierig. Wenn ein Kunde für 100 Euro Fisch bestellen soll, dann hat er auch erstmal, sag ich mal, genug Fisch für die nächsten Wochen. Das heißt, wir haben uns eben Partner gesucht, wie eben Fleisch, Gewürze, Soßen, Keltenofen mit tollen Salaten und Gemüse, die wir mitliefern. Das heißt, wir haben inzwischen ein Sortiment von über 600 Produkten, die wir dem Kunden nach Hause liefern können. Das heißt, er kauft nicht nur den Fisch, sondern auch die Zusatzprodukte ein und kauft dadurch auch häufiger, weil er eben nicht mehr diese große Menge an Fisch bei uns abnehmen muss. Gleichzeitig Corona hat nochmal gezeigt, dass die Nachfrage ist gestiegen. Und wir wollen Fisch kaufen im Netz einfach immer konvenienter machen. Immer einfacher für den Kunden, sodass es gar nicht mehr so eine Überlegung gibt, oh, muss ich das jetzt eine Woche vorher bestellen, zwei Wochen vorher? Nee, es soll, wenn du den Impuls hast, sollst du bestellen können und es ist zu dem Zeitpunkt da, wo du es benötigst.
Verknüpft ihr diesen Impuls auch mit den Kanälen? Also ist sowas wie Instagram-Shopping oder sowas für euch, sind das Themen, die da aufkommen?
Sie kommen auf. Wir haben häufig die Herausforderung, dass wir eine sehr komplexe Logik haben. Es ist ja so, im Vergleich zu anderen auch Food-Anbietern haben wir nicht jedes Produkt auf Lager. Es ist ja teilweise wirklich so, erst wenn du den metronischen Steinbutt aus der Bretagne bestellst, dann geht jemand raus mit dem Boot und fängt ihn für dich. Und diese Komplexität in anderen Shop-Plattformen abzubilden, ist sehr schwer, weil diese Plattformen dir schon voraussetzen, entweder schnell zu liefern, keine Lieferterminabfrage haben. Aber wir versuchen, Produkte zu entwickeln, die eben immer verfügbar sind, die einfach zu beziehen sind, die du dann auch im Zweifel über Instagram Shopping bekommen kannst oder auch über Amazon.de. Also das versuchen wir jetzt auch immer stärker anzugehen. Es gibt den Verbraucher, der eben eine Woche wartet und sich Gedanken vorher macht, ob er den Steinbutt bekommt. Aber es gibt auch den, der heute überlegt, hey, morgen kommen ein paar Freunde zum Grillen und die möchten morgen Fisch essen. Und auch für die möchten wir da sein.
Klassifiziert ihr eure Verbraucher?
Ja.
Wie sind so eure Segmente aufgebaut?
Von Altersstruktur, das ist ganz interessant. Du hast bei den jüngeren Leuten ganz klar den Trend, zum Beispiel zum Rohverzehr, Sushi, Sashimi, Pokeballs.
Und Jungs, so Anfang 20?
Ja, schon. Mhm. Ja, Anfang, Mitte 20. Bis hin zu 80 plus über den Onlinehandel. Das hat uns auch gewundert. Die dann natürlich sehr klassisch unterwegs sind, die Scholle essen, die Nordseekrabben haben wollen, die, sag ich mal, das Ganze noch nostalgisch ein bisschen auch sehen und am Telefon uns darauf ansprechen, dass sie das ja früher mal im Urlaub gegessen haben. Und dann hast du wirklich auch den ambitionierten Koch zu Hause, der halt was ganz Besonderes haben möchte, um seine Freunde zu verführen mit dem, was er sonst nicht bekommt. Und das ist eigentlich die Herausforderung, genau wie du es gerade sagst, den Kunden irgendwie zu klassifizieren, weil ich brauche der 80-jährigen Dame keine Pokeball anbieten. Genauso brauche ich dem Mitte-20-Jährigen jetzt unbedingt nicht die Finkenwerder Scholle anzubieten. So, also da ist es schon wichtig, ein bisschen zu klassifizieren. Und das ist aufgrund dieser Breite, die wir eigentlich haben, auch eine Herausforderung.
Personalisiert ihr? Ja. Technologisch?
Ja. Ja, also sowohl auf Historie. Wir haben anfangs, sag ich mal, sehr automatisiert versucht, Empfehlungen auszusprechen. Das war aber eher ein Kuddelmuddel als wirklich sinnvoll. Und jetzt versuchen wir wirklich, anhand von verschiedenen Parametern schöne Segmente und Kundengruppen zu bilden. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und vor allem der Kunde durch die Webseite, die du angesprochen hast, verrät uns ja schon ganz viel, was ihn interessiert. Mhm. Das heißt, guckt er sich regelmäßig Poke-Rezepte, Sushi-Rezepte an, dann wissen wir, was wir ihm für Rezepte und Produkte künftig schicken sollen. Mhm. Und das hilft uns enorm. Deswegen, Content hilft uns hier zu personalisieren.
Hast du eine persönliche Mission Fish?
Ja. nach wie vor, dass wir die Nummer 1 sein wollen, wenn es rund um das Thema Fisch geht. An uns soll gedacht werden sofort. Und wenn du was Besonderes haben willst und wenn du Lust auf Fisch hast, dann sollst du bei uns online bestellen. Das sind so meine Ziele und die Ziele im Team, die uns täglich antreiben. Und ansonsten so ein großes, tolles Unternehmen halt, sag ich mal, auch in die digitale Zeit weiter mitzutreiben, um es auch für die Zukunft gerüstet zu machen.
Hm. Ist jetzt euer Mutterunternehmen, hast du dort Austauschpartner, die eigentlich Ähnliches machen nur in anderen Ländern? Oder also gibt es den Dominik Hensel auch in Norwegen?
Nee, leider nicht. Also sie sind sehr B2B fokussiert, sehr auf Masse fokussiert, also auf große Mengen einfach. Aber alle Gesellschafter, die wir auch kennengelernt haben und mit denen wir uns regelmäßig austauschen, sind auch Visionäre. Wie Eckbert Ibach damals und auch wie wir mit unserem täglich arbeiten. Und das hilft uns enorm, das ganze Produkt Online-Shop Deutsche See oder allgemein die Online-Präsenz weiter voranzutreiben. Und wie gesagt, das Mutterunternehmen kommt ja aus den Niederlanden. Da gibt es ja auch schon den Online-Lebensmittelhandel etwas ausgebauter als hier in Deutschland. Das hilft uns auch nochmal. Aber wir teilen alle diese Vision, dass das ein wichtiger Kanal für die Zukunft ist.
Mhm. Sehr cool. Wenn es die Deutsche See nicht geben würde, wo wärst du jetzt?
Gute Frage. Ich glaube, es hätte irgendwas mit Food zu tun.
Aha.
Und es wäre was mit Online.
Ja. Tauschst du dich noch mit den Jungs vom Foodist aus?
Ja. Ja, ja. Mit Ole und Alex sehr eng auf jeden Fall noch. Beide waren auch bei meinem Junggesellenabschied gerade mit dabei. Deswegen, wir sind noch sehr vertraut. Es hilft mir auch, weil gerade Foodist hatte ja durch Höhle der Löwen im ersten Schritt einen Riesensprung gemacht, wo wir alle ein Learning draus ziehen konnten. Aber es ging ja noch viel, viel weiter für die Jungs. Das hilft uns auch immer, sag ich mal, mit denen Sachen zu spiegeln. Ole ist ja zum Beispiel auch dann zu Foodspring gegangen, auch dort könnt ihr mir einige Learnings natürlich mitgeben und Alex ist ja auch sehr stark vernetzt, ist glaube ich bei euch auch sehr engagiert und von Alex lerne ich heute auch sehr viel. Mhm. Und das hilft enorm und das Netzwerk ist auch das Wichtige, damit man nicht in diesem Hamsterrad gefangen ist. Mhm. Ich sag mal so, der Großteil des Unternehmens macht ein anderes Geschäft. Und wir müssen immer wieder diese neuen Impulse reinbringen und wir müssen immer mehr von außen lernen und das ins Unternehmen hineintragen. Und deswegen ist Austausch ganz wichtig.
Ja, ich finde es mega cool, wie stringent ihr das macht, seid auch nicht unterzukriegen. Also auch wirklich Respekt vor damals eben Herrn Miebach und jetzt euren neuen Muttergesellschaftern und so weiter, wie sie stark, und du ja vor allen Dingen vorneweg, wie stark ihr an diese Idee glaubt und konsequent Stück für Stück da weiter delivert. Und es ist umso besser, ne? Also toll, dass es in dieser ganzen Corona-Krise auch ein paar Unternehmen gibt, die einfach davon profitieren, sage ich jetzt mal, oder was einfach ein Katalysator dafür ist, dass Dinge, die, glaube ich, eh schon in der Anbahnung waren, sozusagen viel E-Food, ne, und zu Hause wieder die Dinge zelebrieren, dass ihr davon so gut profitiert. Das finde ich mega cool. Jetzt lebt mein Format ja von tollen Interviewgästen. Hast du noch einen Tipp für mich, wer als nächstes auf diesem Stuhl sitzen sollte?
Ich finde Alexander Djordjevic ganz spannend, du hast ihn ja eben schon mal angesprochen.
Stimmt, ich schreibe ja auch tatsächlich gerade mit ihm.
Ja, von daher. Guck mal, dann passt das doch perfekt. Alex ist auch sehr umtriebig, hat auch, glaube ich, eine Menge zu erzählen aus seinen einzelnen Phasen. Hat ja bei Foodies auch einige, sag ich mal, Verkaufsphasen mitgemacht, einige Wachstumsschübe. Du hast eben das Thema Instagram-Shopping angesprochen. Sie arbeiten sehr eng mit Influencern zusammen, was im Food-Bereich ja auch ein großer Treiber für die ist. Fände ich sehr spannend.
Ja, das ist eine gute Idee. Den Alex, da frage ich ihn mal. Ist er bestimmt auch bereit dafür. Ja, cool. Ich habe ganz viel gelernt vorhin in dein Begriff des Engagements. Den klaue ich dir mal, weil ich finde, der bringt so vieles zusammen. So dieses, es ist kein Selbstläufer. Markenaufbau, Onlinehandel, zielgruppenorientiertes Arbeiten, sondern es ist halt einfach, man muss das wollen, es ist harte Arbeit, aber wenn man da stringent dranbleibt, dann kommt man da ganz gut zum Ziel. Mir hat es mega Spaß gemacht.
Vielen Dank. Dominik,
vielen Dank. Und vielleicht in ein paar Jahren, müssen wir ja nicht nochmal 7 Jahre warten, aber dann lassen wir immer mal wieder auf den Fischfood schauen.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Super, danke.